Morgen miteinander. Darf man Rasen machen, noch Foto vorher? Oh, das ist laut. He. Es hat sich jemand bei mir gemeldet, der gesagt hat, sie würde gerne einen Hauskreis anfangen. Jetzt, wenn da noch ein paar sind, die nicht in einem Hauskreis sind, dann könnt ihr euch bei mir melden und ich probiere, euch zu verkoppeln. Schauen, ob wir einen neuen Hauskreis anfangen können, für die, die noch nie sind. Altersgrenzen, also mein Alter. Also ich bin nicht der, der das gesehen hat, wo ich anfange, ist jemand anderes. Aber ich würde mich einfach verkoppeln, dass ihr das wisst. Wenn ihr ein anderes Alter redet, dann sagt ihr so. Dann schauen wir, ob wir für das Alter auch rein anfangen können. Der Psalm 57 ist jetzt vorhin gelesen worden. Und ja, gedacht, also für mich, wo ich zugelassen habe, was ist ich in der Hölle gedacht, warum muss gerade ich mich jetzt in der Hölle verstecken und zuschauen, wie der andere vor durchgeht? Warum passiert das gerade mir? Das haben wahrscheinlich schon viele von uns gesehen. Warum verwirrt es gäng mehr und nicht einmal die anderen? Und der erste Petrusbrief hat einfach das Thema Leiden. Und von daher kommen wir heute im vierten Advent wieder ins Thema Leiden. Und wenn ich die Leiden anschaue, die wir so durchgehen, dann gibt es verschiedene Arten von Leiden. Das zehnte Leiden, das nenne ich einfach ein herkömmliches Leiden. Das ist, wie unser Körper halt so ist, irgendwann für die Gliederhafen wehtun und so. Das kommt einfach und vielleicht schlägt uns noch etwas auf die Psyche, was passiert ist, oder auf den Magen. Das sind einfach herkömmliche, natürliche Leiden, die passieren. Dann gibt es, was ich vielleicht fleischliche Leiden würde nennen, wo ich selber geschuld bin, dass ich das Leiden habe, wo ich selber etwas Blödes gesehen habe, was ich nicht hätte sagen sollen, und jetzt werde ich halt verspottet wegen dessen. Oder wie es bei mir war, wo wir das vierte Hoch auf die Jungfrau hoch sind und ich bin auf einer grossen Stippplatte gestanden und drehe mich um und sage dem anderen, du, jetzt sollten wir aneinander sichern. Und in diesem Moment bin ich weg und habe die Seele gestreckt, habe den anderen mitgerissen und dann sind wir so ein paar Mal die 40 Meter Seele gestreckt und sie ging weiter, bis ich schlussendlich über die Wange rausgeflogen bin und mein Fußgelenk gespalten habe. Das würde ich sagen, ist ein fleischliches Leiden. Da bist du selber geschuld, wenn du einen Sang zwischen den Schuhen und dem Felsen hast, wo du weißt, das sollte man abputzen, was nicht macht. Selber geschuld, oder? Und ich büsse auch noch für das. Ab und zu kann ich plötzlich den Fuß so in ein Güffeli und dann will er sich nicht mehr bewegen. Einfach weil, ja, selber geschuld, oder? Und dann gibt es noch andere Leiden. Die würde ich sagen, das sind jetzt christliche Leiden oder wo ich leide wegen dem Glauben. Und eigentlich geht es mir um die 7 Leiden heute Morgen. Um das Leiden, wo ich als Christ leide. Für das, wo ich etwas Gutes da habe. Für das, wo ich das Richtige da habe. Wo ich jetzt eben für das muss leiden. Wo ich die rechte Sache gemacht habe, die Jesus so gemacht hätte. Jesus hat gelitten, weil er die rechte Sache gemacht hat. Man hat ihn geheicht, weil er die rechte Sache gemacht hat, die rechte Sache gesehen hat. Und warum soll es uns eigentlich besser gehen als Jesus, wenn wir ihm nachfolgen? Leiden gehört zum Leben. Leiden ist sehr oft zu unserem eigenen Vorteil. Ist oft ein Weg von der Besserung, wo es besser werden kann mit uns durch das Leiden. Im 1. Petrus Kapitel 4 finden wir sicher 5 Punkte, die wir beachten sollten bezüglich Leiden. Der eine ist, ein Leiden kommt zwangsläufig im Leben. Das kannst du jetzt drehen, wie du willst, wir alle leiden irgendwann. Das zweite ist, wir sollen uns freuen, wenn wir leiden. Das dritte ist, wir müssen uns nicht schämen, wenn wir leiden. Das vierte, es gibt eine Belohnung für das Leiden. Und das fünfte wird sein, Gott treu bleiben. Was immer die Situation, wir bleiben Gott treu. Also, 1. Petrus 4, müsst ihr halt nachblättern, wenn ich ein bisschen schnell vorwärts gehe, je nachdem. Der 12. Vers sagt: Meine lieben Freunde, wundert euch nicht über die heftigen Anfeindungen, die ihr jetzt erfahrt. Sie sollen euren Glauben prüfen und festigen. Denkt nur nicht, dass solche Angriffe etwas Außergewöhnliches sind. Sie gehören zum Christsein. Weder Maria und Josef deichet, am Josef, sein Vertrauen ist geprüft worden und er hat auch gelitten. Der hat psychisch massiv gelitten, als er festgestellt hat, meine Freundin ist schwanger und nicht von mir. Das tut er etwas, innerlich. Da leidest du psychisch. Und Petrus sagt im Prinzip, hey, wenn du musst leiden, weil du Christus dienst, dann musst du nicht unangenehm werden. Dann musst du nicht zickig werden oder irgend so etwas. Du musst aber auch nicht Angst haben, wenn das kommt. Du musst auch nicht schockiert sein, wenn du musst leiden, weil du dich zu Jesus stellst. Jesus war realistisch gewesen, in seinen Beziehungen und hat gewusst, dass die, die ihm werden nachfolgen, auch werden leiden. Es wird Konsequenzen haben, wenn man Jesus nachfolgt. Wenn du mir nachfolgen willst, sagt er im Prinzip, dann musst du auch bereit sein, Kosten auf dich zu nehmen. Was immer das ist in deinem Leben, in deiner Situation. Als Christen ist uns nicht versprochen worden, dass wir auf Rosen werden gebettet sind. Und selbst wenn du auf Rosen gebettet bist, die haben auch noch Dornen. Und die stechen auch noch ein bisschen. Johannes 15, 24. Ein Knecht ist nicht mehr als sein Herr. Deshalb werden sie euch verfolgen, wie sie mich verfolgt haben. Wer Jesus nachfolgt, ist nicht mehr als Jesus. Und Jesus hat gelitten. So, warum sollte da eh nicht auch müssen leiden in gewissen Situationen? Das ist das Leben. Das Leben für den Christ. Jesus war perfekt, hat alles das Hinterletzte richtig gemacht und hat trotzdem müssen leiden, weil er seinem Vater ist nachher gefolgt. Warum sollten wir nicht, wo seine Jünger sind? Wir stehen in einem geistlichen Kampf. Ob uns das bewusst ist oder nicht. Nur die, die lau sind im Glauben, merken ab und zu einfach nicht mehr, dass sie eben in einem geistlichen Kampf sind, weil sie sich der Welt zu fest angepasst haben. Aber die, die nicht lau sind, die merken, wir stehen im geistlichen Kampf. Es geht um das ewige Leben. Bin ich auf Gottes Seite oder bin ich nicht auf Gottes Seite? Und der Teufel versucht, uns wegzulöken, hat sicher auch Josef gewisse Gedanken in den Kopf gegeben, wo wir selbst nachlesen können, soll ich meine Freundin verlassen, weil sie jetzt schwanger ist? In Epheser 6, 12 lesen wir, wir kämpfen nicht gegen Menschen, wir kämpfen gegen unsichtbare Mächten und Gewalten. Gegen das Unsichtbare sind wir im Kampf. Und da kommt Leiden her. Die Bibel sieht, dass Satan der Ankläger von uns ist. Der will, dass es uns schlecht geht. Der will, dass es uns so schlecht geht, dass wir unseren Rücken Jesus zukehren und ihm davonlaufen. Das ist sein Ziel. Und von daher kommen Anfindungen, von daher gehen wir durch Leiden. Der zweite Punkt im 1. Petrusbrief, Kapitel 4, ist Freude, wenn du darfst leiden. Ich weiss, da tun wir ab und zu lächeln, wenn wir das einander zusagen oder so. Freude, wenn du darfst leiden. Vers 13, lese noch vor. Freut euch viel mehr darüber, dass ihr um Christi willen leidet. Und da reden wir jetzt nicht von diesen Leiden, die einfach kommen, weil man älter wird und sich die Gelenke nicht mehr gut drehen oder weil ich eben die Jungfrau wachgehabt habe, die jetzt muss für meine Jugendsünde zahlen. Das sind nicht die Leiden, das sind die Leiden wegen Christus. Weil Jesus nachfolgt, um die Leiden geht es jetzt da. Freude, wenn das kommt. Nicht eine Trauerparty, sondern eine Freudenparty. Das ist vielleicht schwierig. Das ist Freude, das ist eine andere Art von Freude hier. Zum Beispiel, wenn der Grossetti auf dem Feierabendbänkchen hockt mit ihrer Pfeife und das genießt und das kleine Enkeli auf der Schoß hat und ihm eine Geschichte erzählt, dann ist das ein gemütlicher Anlass, der ein gutes, wohliges Gefühl gibt. Es ist mehr als das Freuen. Es ist ein Freuen, hey, ich gehöre Jesus an. Ich bin mit Jesus verbunden. Das ist die Art von Freuen, die er davon redet. Und es braucht eine Willensentscheidung, wenn ich mich freue, wenn ich um Jesus will leiden und nicht einfach niedergeschlagen sein. Das ist eine Willensentscheidung. Es gibt verschiedene Gründe zu der Freude. Ich möchte hier noch kurz anschauen. Erstens, das Leiden um Jesus will bringt mich näher zu Gott. Bringt mich näher zu Jesus. In 1. Petrus 4, Vers 13 lesen wir, diese Leiden machen euch Partner mit Christus in seinem Leiden. Anschließend werdet ihr teilhaben an der wunderbaren Freude seiner Herrlichkeit. Du bist in Partnerschaft mit Jesus und das gibt eine wunderbare Freude, weil du weißt, ich bin von jetzt bis in alle Ewigkeit mit ihm verbunden. Das Neue Testament braucht mich für das Verbundensein, für das Partnersein, ein Lieblingswort von mir. Und das nennt sich Koinonia. Koinonia im Griechischen, das ist eben Partnersein, das ist Gemeinschaft. Das ist nicht, dass ich als Einzelperson irgendwo bin, ganz alleine, sondern dass wir als Personen zusammenkommen, uns verknüpfen und eine tiefe Gemeinschaft miteinander haben, wo wir miteinander sind. Nicht voneinander, sondern miteinander, jung und alt, verschieden geprägte, theologisch verschiedene Ansichten. Und das hat zusammen. Das gibt, wenn es kalt ist, warm, das gibt, wenn es Spannungen hat, Kraft, Ermutigung, wo wir weitergehen können. Das Koinonia, das ist die tiefe Gemeinschaft mit Gott, wo man Zusammenhang hat, wo eine gewisse Intimität bringt, wo man sich miteinander verbunden fühlt, wo man füreinander betet, weil man weiß, so und so hat heute einen schwierigen Tag. Dann beten wir für die Person. Das ist eine persönliche Beziehung, die in der Koinonia, in der Gemeinschaft, in der Partnerschaft entsteht. Viele von euch haben sicher schon Soldatengeschichten gehört von unseren Vätern oder Grossvätern, die seinerzeit an der Grenze gestanden sind, wie das die zusammengeschweißt hat. Wo sie dann zusammengestanden sind und zusammengekommen wo sie nicht gewusst haben, was passiert in der nächsten halben Stunde, werden wir anfangen schiessen oder nicht. Die Soldatengeschichte, da merkst du gäng wieder, das bringt zusammen, weil dort ist man aufeinander angewiesen. Und so sind wir in der Gemeinde aufeinander angewiesen. Philipper 3, 10 sagt das folgendermaßen: Ich möchte nur eines, ihn immer besser erkennen, die Kraft seiner Auferstehung erfahren und auch an seinem Leiden teilhaben. Das ist Koinonia, das ist Partnerschaft, das ist Gemeinschaft, wo man Zusammenhang hat, wo man es nicht auseinandernehmen kann. Das ist eine persönliche, tiefe Gemeinschaft, wo man miteinander durch das Feuer gehen kann, wo man miteinander durch die Anfechtung gehen kann, wo einfach verbindet. In schwierigen Situationen, wenn es durch das Feuer geht, weil wir Jesus vertrauen. Ich erinnere mich ganz gut an eine Angelegenheit, wo wir als Familie die ersten 4 Jahre in den Philippinen waren. Und dann war es viel Moslem-Rebellentätigkeiten und noch mehr kommunistische Rebellentätigkeiten. Beide Parteien haben gegen die Regierung gekämpft, haben aber da wieder ein Dorf eingenommen, und da wieder ein Dorf eingenommen, dann ist wieder zur Regierung gegangen, hin und her. Und ich habe gestaunt, wie die kommunistische Partei dann zumal schon funktioniert hat. Das war vor der Zeit, vor dem Computer. Als ich in den Philippinen angekommen bin, haben die mich bereits auf der Abschussliste gehabt, weil sie gewusst haben, ich will Jesus dienen und bin mit dem unterwegs. Die gewusst, wo ich Evangelisationen mitgeholfen habe und haben mich auf der Abschussliste von den ersten 20 Ausländern, die umgebracht werden müssen. Und in dieser Zeit ist eines Tages, als ich hergekommen bin, eine Hausangestellte zu mir gekommen und sagte, Sir, da ist ein Brief von dir, für dich. Und dann hat jemand über den Gartenzaun geworfen und der drauf hat geheissen, heute Abend, um 10 Uhr, so viel Geld hinter dem Hauptlichtschalter in dem und dem Kinderspielplatz. Sonst werden wir zum Morgen die Frau auf dem Merit nehmen. und entführen. Wie tust du dich da verhalten als Christ? Und der Schreiber war es, die kommunistische Partei, das Erschiessungsquadron. Ich wusste, es wird ernst. Ich wusste, wie die arbeiten. Ich wusste, die kommen. Entweder sie tust das Geld deponieren oder sie kommen zum Haus und sagen, jetzt muss der Hausvater rauskommen. Und dann wird der Hausvater im Garten erschossen. Und wenn er nicht rauskommt, dann wird die ganze Familie umgelegt. Wie verhaltest du dich denn? Das ist auch ein psychisches Leiden, das dann kommt. Ich bin nachher zu meinem Chef gegangen dann zumal und gesagt, ja, was machen wir? Zur Polizei haben wir nicht können gehen. Weil die Polizei, hast du nicht gewusst, auf welcher Seite sie steht? Ist die auf der Regierungsseite oder auf der kommunistischen Seite? Zum Militär haben wir nicht können gehen. Hast du nicht gewusst, auf welcher Seite sie steht? Die mit den Kommunisten zusammen kooperieren oder nicht? Haben die eben Koinonie auch mit der falschen Seite, oder? Entschuldigung. Schlussendlich haben wir eine christliche Regierung gefunden, die uns gesagt hat, geh zu dem und dem General, der hilft nicht, der weiter. Und so, und dann hat man da geschaut. Auf jeden Fall ist es Abend geworden. Es ist 9 Uhr geworden. Ich wusste, um 10 Uhr ist die Deadline. Und wir haben beschlossen, wir zahlen nichts. Das machen wir nicht. Und Elisabeth erzählt mir, dass sie an diesem Abend so fix fertig war, dass sie mich gestützt hat, für mich ins Bett zu bringen und mich einfach mit den Kleidern abgelegt haben. Es hat meine Nudeln fertig gemacht, dass wir mir meine Frau runterschiessen und unter Umständen ging. Auf jeden Fall haben wir alle Fenster zugetan, dass sie ja nicht rein könnten, wie es so ist, oder? Und das ist nichts passiert. 3 Tage später kommt wieder ein Brief. Der hat das Geld nicht hinterlegt. Heute Abend um 10 Uhr das Geld hinter dem Hauptlichtschalter, dem Spielplatz. Und wenn es nicht hinterlegt, dann werden wir die Frau auf den Merit nehmen. Und die 2 Kinder, die in den Kindergarten gehen, werden wir auch nehmen. Die haben gewusst, wie viele Kinder von mir in Kinski gehen und dass ich neues daheim habe. Die haben gewusst, wenn es meine Frau auf den Merit geht. Und ja, gewusst, jetzt gilt es ernst. Jetzt muss ich handeln. Und am selben Abend, da waren wir in unserer Stube vielleicht 15, 20 Leute gewesen. Und alle hatten einen Vorschlag gehabt, wie es mit das weitergehen sollte. Ja, Philipp, gib das Geld. Ja, gib die beste Predigt in den Kuvert und eine Zehnernote rein, gib es das beste Traktat. Und da sind alle Ideen sind da gekommen, was wir jetzt da machen sollten, damit der Schmuck in seinem Leben bleiben. Auf jeden Fall ist ein bisschen gestürmt worden. Und schlussendlich sieht mein Chef so, jetzt beten wir. Und was der Philipp nach dem Gebet sieht, so ist es. Und ich habe schon gewusst, zahlen werden wir nicht. Das kommt nicht in Frage. Wir lassen uns nicht mit Geld um die Ecke bringen. Und wir haben gebetet. Und am Schluss habe ich auch gesagt, ja, wir machen nichts. Halb 10 oder 4:15 sind alle Leute fort. Haben uns alleine gelassen. 10 war die Deadline. Ich wusste, wenn sie kommen, dann werde ich mich opfern für die Familie. Das gibt keinen Hinger und keinen Führer. Wir sind ins Bett, wieder alle Fenster gut zugetan, dass niemand kann recken und ein Kind nehmen kann und so. Wir sind ins Bett, Punkt 10, hat es geläutet an der Tür, am Gartentür. Und ich wusste, jetzt ist es so. Jetzt gehst du her für Jesus und für das die Familie am Leben bleibt, gehst jetzt so raus. Und Elisabeth hat geäussert, du gehst nicht. Und wie es so ist in der Situation, oder? Und er sagte, jetzt muss ich gehen, es gibt nichts anderes. Dann haben wir da ein bisschen hin und her gekifelt. So, jetzt muss ich gehen, sonst ist die Zeit abgelaufen und ich fange an zu schiessen. Und wir hatten so ein interessantes Haus, das hatte kein Fenster gegen das Gartentür. Ich habe nicht gesehen, wer im Gartentür ist, nichts. Ich dachte, ja, nimmst du jetzt die Seitentür und gehst ganz langsam raus. Und Elisabeth hat mir die Türen zugetan, gehst nicht. Ich sagte, jetzt muss ich. Ich gehe raus, tue die Türen auf, gehe raus und höre eine Stimme wie der Philippinen. Heißt, darf ich reinkommen? Da rief man Ayo, Ayo. Er war ein Missionar, der vom Ausstamm hergekommen ist, der Hausschlüssel verloren hat und fragte, darf ich bei euch übernachten? Punkt 10. Aber ich sage dir, wenn du auf der Abschussliste bist, das tut dir etwas. Das ist dann noch weitergegangen, aber das kommt dir vielleicht jetzt in einer anderen Geschichte. Bin ich bereit, mein Leben zu geben, für wenn Jesus sagt, es ist jetzt eine Zeit. Bin ich parat? Leiden zeigt, dass Gott in meinem Leben am Arbeiten ist. Kann Gott in deinem Leben gesehen werden? Sehen die Leute, dass Gott, dass Jesus in deinem Leben existiert? Sieht man das? Wissen sie das? 1. Petrus 4,14. Ihr dürft euch glücklich preisen, wenn ihr beschimpft werdet, weil ihr euch zu Christus bekennt. Denn dann ist der Geist Gottes bei euch, in dem Gottes Herrlichkeit gegenwärtig ist. Glücklich sein, wenn ich angefeindet werde. Glücklich sein, wenn ich herausgefordert werde. Glücklich sein, wenn andere auf mir rumtrampeln, wegen meinem Glauben. Gratulieren, wenn das dir passiert. Das ist der Unterschied zwischen Christ und zwischen Nicht-Christ. Wenn das nie passiert, dann ist die Glaube vielleicht ein bisschen flach. Paulus sagt in Timotheus 3, vergiss nicht, jeder, der an Jesus Christus glaubt und so leben will, wie es Gott gefällt, muss mit Verfolgung rechnen. Du kommst nicht drum herum. Es gehört dazu. Ein Jesus-Nachfolger kann sich auf das einstellen. Das ist Teil davon. Das kann Teil davon sein in deinem Geschäftsleben, in deinem Schulleben, was immer. Ich hoffe, ihr seid alle schon herausgefordert worden in eurem Glaubensleben von anderen Leuten. Ich hinterfragt habe, wo du nach deinen Werten hast kommunizieren können. Die christliche Einstellung hast du kommunizieren können und Stellung nehmen für gewisse Sachen. Es macht nichts, wenn wir ab und zu auf das Korn genommen werden, wegen unserem Glauben. Im Gegenteil, gratuliere dafür, wenn es echt wegen deinem Glauben ist und nicht wegen unserer Dummheit, die wir alle machen. In Gottes Reich gibt es keine Geheimagenten. Es gibt niemanden, der als Spion bei uns. Bei uns stehen wir zusammen, wir helfen einander und Jesus sagt in Markus 8, wer sich hier vor den gottlosen Menschen schämt, sich zu mir und meiner Botschaft zu bekennen, den wird auch der Menschensohn nicht kennen, wenn er mit den heiligen Engeln in der Herrlichkeit seines Vaters, von der Herrlichkeit seines Vaters wiederkommen wird. Wenn wir es nicht zu ihm bekennen, wird auch er uns sich nicht zu uns bekennen, wenn er zurückkommt. Das ist sackhart, hä? Schäme ich mich, wenn es darum geht, meine christlichen Werte zu kommunizieren in einer gewissen Situation. Oder du sie gar nicht kommunizieren, tue ich nichts dergleichen. Sehen die Leute in meinem Leben, dass ich Christ bin? Leiden, wenn das kommt, sagt auch, ich vertraue Gott. Wenn du wegen Glauben schikaniert wirst, ist das ein Vorrecht. Petrus und viele andere in der Bibel und nach der Bibel sind geschlagen worden, haben gelitten, sind gefoltert worden. Das ist ein Vorrecht. Man sieht, dass es zwischen 5 und 10 Millionen christliche Märtyrer gibt pro Jahr. Das ist vielleicht ein bisschen hochgestochen, aber es gibt nach wie vor Märtyrer pro Jahr und zwar recht viele. In der Schweiz wirst du für deinen Glauben nicht vor ein Erschießungsquadron gestellt, aber vielleicht ein bisschen schikaniert. Ist vielleicht ein bisschen unangenehm. Macht es etwas? Freude? Das ist Teil des christlichen Lebens. Das war für Josef auch so. Maria, wie ist dir geklopft, als sie gemerkt hat, dass sie schwanger ist? Wie ist das passiert? Das tut dir etwas in deiner Psyche. Der Hiob, Gott hat es erlobt, dass sie ihm eine Sache von seinem Bauernhof weggenommen haben nach der anderen. Warum hat es Gott den anderen erlobt, dass sie ihm alles wegnehmen? Weil er gewusst hat, ein Hiob, sein Glaube wird gestärkt und der wird mehr nicht verleugnen. Der wird mehr treu sein in jeder Beziehung. Vielleicht ein bisschen nervös, aber er wird nicht ausrufen, er wird Koinonia, er wird Gemeinschaft, die Beziehung mit den anderen haben und sich stärken. In den Philippinen, kommen wir wieder auf das zurück, im letzten Turn, wo wir noch dort waren, haben wir angefangen, Frauen auszubilden, wie tut man christliche Geschichten erzählen, zu Leuten, zu kleinen Kindern, zu Teenagern, die nicht gläubig sind. Und die Frauen, meistens junge Frauen oder Mütter, die keine Mann mehr haben, und Großeltern haben zu den Kindern geschaut, sind dann in arabische Länder, in muslimische Länder, gehen Kinder hüten, Haushaltungen machen und haben diesen kleinen Kindern, diesen Teenagern, Geschichten von Jesus erzählt. Alttestamentliche Geschichten, neutestamentliche Geschichten. Und die Frauen, wenn wir die unterrichtet haben, wie man die Geschichten erzählt, evangelistisch, haben genau gewusst, wir gehen jetzt in ein muslimisches Land, wir werden das machen und wir werden dafür leiden. Ich kann es sagen, die Teil von diesen Frauen sind geschlagen worden, die haben massiv gelitten, Arme gebrochen worden, Beine gebrochen worden, andere sind geheicht worden und andere sind geköpft worden. Aber die waren Jesus treu gewesen, durch das, dass sie einfache Geschichten erzählt haben. Und das ist heute noch so. Philippinen ist ein Land, wo wir gerne sind. Wir exportieren Leute. Wir exportieren Krankenschwestern, die werden ausgebildet für den Export. Und Christen tun Leute ausbilden, dass sie Haushaltungen in muslimischen Ländern helfen können. Und den Kindern, die ohne Eltern sind, weil die Eltern müssen arbeiten und shoppen und wie sie was alles, haben Zeit für die christlichen Geschichten zu hören. Und das hat Konsequenzen. Konsequenzen bis zum Tod. 1. Petrus 4,16. Wer dagegen leidet, weil er ein Christ ist, der braucht sich nicht zu schämen. Er soll Gott dafür danken, dass er zu Christus gehört. Dankbar sein, dass wir Christus angehören und so dürfen vorwärts gehen. Unsere Nachbarn, unsere Arbeitskollegen, unsere Studienkollegen, die haben ein Recht darauf zu wissen, wo wir stehen im Glauben. Die haben ein Recht darauf zu wissen, was sind deine Werte, nach was für Werten tust du dein Leben ausrichten. Nicht nach Gesetz, nach Werten. Das, was gilt, was hat, wo man sich daran orientieren kann im Leben, nach dem ausrichten. Die wollen das wissen. Wie reagieren wir auf persönliche Angriffe? Die Bibel sagt, glücklich sind, die deshalb verfolgt werden, weil sie Gottes Willen tun. Sie werden mit Gott in seinem Reich leben. Glücklich sein für das, wo wir ab und zu vielleicht verspottet werden. Nicht, weil wir tollpatschig sind und unhöflich sind. Das ist wieder ganz eine andere Geschichte. Das hat nichts mit Glauben zu tun. Aber weil wir wegen dem Glauben leiden, dann glücklich sein. Wenn wir tollpatschig sind und ich schlecht benehmen, Fehler machen, dürfen wir nicht sagen, ich leide um Christi Willen. Das ist eine Dummheit. Absolut nicht. Das sind riesige Unterschiede zwischen Leiden für Jesus und einfach, weil ich selber einen Blödsinn gemacht habe. Es hat sicher Männer da, die sind ihren Ehefrauen treu, dann käme es nicht in den Sinn, je eine andere Frau anzulängen. Und dann gehst du mit gewissen anderen Männern, gehst einen Jass klopfen und dann wird plötzlich angefangen mit Plagieren, mit wem dass sie da geschlafen haben und der geschlafen haben und so weiter. Und unser lieber Christ, was sieht der? Tut der kommunizieren seine Werte, seine ethischen Werte, dass er seiner Frau treu ist. Oder tut er einfach mitlachen? Es kommt auf dich drauf an. Das Richtige tun, das Richtige benehmen, das Richtige sagen im richtigen Moment. Manchmal ist es nicht einfach, das Richtige zu tun. Und nicht mit dem Falschen einfach mitmachen. Es wäre einfacher, mit dem Falschen mitmachen. Aber es geht um unsere Werte. Gehöre Jesus an. Sind die Werte von Jesus in mir innen, dass es selbstverständlich ist, dass ich mich so und so benehme und so rede und nicht anders. Mein Glauben, meine Werte, meine christlichen Werte. Ja, es ist interessant, von heute Morgen bin ich noch ein bisschen vorbereitet und so, und dann habe ich realisiert, wie ist das anders in den Ländern, wo ich gelebt habe. In den Philippinen, wenn ich gesehen habe, ich bin ein Christ, ich arbeite hier als Missionar, ist das für die Leute interessant gewesen. Was ist das, ein Christ? Und die mehr und mehr wollen wissen. Was sind die euren Werte? Warum benehmt ihr das so? Warum seht ihr das nicht so wie wir? Und so weiter. Da bin ich immer in eine zackige, relativ gute Diskussion reingekommen. Weil das hat man nicht so gekannt. Jetzt in Singapur, die letzten 8 Jahre, wenn ich gesehen habe, ich bin Missionar, ich bin Christ, ich mache das und das. Wow! In Singapur sind Christen relativ hoch angesehen. Die wissen, wie man lebt. Die haben einen guten Lebensstil. Die haben einen ehrlichen Lebensstil. Mit denen kann man zusammen arbeiten, mit denen kann man Geschäfte machen. Und die sind ehrlich, die tun wir nicht über den Tisch reissen. Das war anders als in den Philippinen. Und jetzt bin ich in der Schweiz. Und wenn ich da beim Coiffeur sage, was ich eben bin jetzt, ich sage aber nicht von welcher Gemeinde, aber ich sage auch einfach, dass ich eben Pastor bin und so, und erzähle ein bisschen. Und da kommt eine ganz andere Reaktion, aber da wird es selber still. Und da merkst du, wie sollte man jetzt mit denen umgehen? Und dann, wenn ich noch ein bisschen Fragen stelle, ja, gibt es dann noch Freikirchen oder so, wisst ihr da noch etwas? Und da gehört man ganz andere Geschichten. Und die sind nicht unbedingt, dass man daran hochschaut, den Christen. Ich staune, wie es die alles wissen, was die Christen sich geboten haben vor 55 Jahren, vor 60 Jahren, vor 10 Jahren. Das ist interessant. Und da schaut man ein bisschen an, in Singapur schaut man hoch und in Philippinen ist mir interessiert, was Christen sind. Das ist einfach anders. Vielleicht müssen wir da noch ein bisschen anders werden, kommunizieren. Aber gehen wir weiter. Wir müssen ja nicht von jeder Person bestätigt werden. Wir dürfen schon kritisiert werden. Es tut uns ja nichts. Im Gegenteil, es soll uns glücklich machen, wenn wir kritisiert werden. Und zweitens ist, es ist wichtiger, was Gott sieht über mein Leben, als was die anderen sagen über mein Leben. Ob die jetzt schlecht reden über mein Leben oder nicht, ist eigentlich gleich wichtig, ist, was er sieht. Das entscheidet. Das entscheidet, was er sieht, ob ich mich richtig verhalte, ob ich nach den richtigen Werten lebe oder nicht. Er entscheidet. Und das zählt ein Haufen, wenn Matthäus 5,10 sagt, glücklich sind, die deshalb verfolgt werden, weil sie Gottes Willen tun. Sie werden mit Gott in seinem Reich leben. Mit Gott leben. Das ist Konsequenzen nachher. Und dabei, uns hat man ja ab und zu auch für, ja, die leben noch mal in der Zukunft. Weil wir eben wissen, es gibt eine Belohnung für, wenn wir richtig leben, 2. Korinther 4,17. Was wir jetzt leiden müssen, dauert nicht lange und ist leicht zu ertragen. Wenn wir bedenken, welche unendliche, unvorstellbare Herrlichkeit uns erwartet. Wenn du dir vorstellst, was die Zukunft hat, wenn du jetzt die christlichen Werte lebst, das ist unglaublich. Da geht es uns gerade leicht. Da kann kommen, was will, spielt doch keine Rolle. Es geht ins Licht, weil wir wissen, was hergeht, wie es weitergeht. Elberfelder Übersetzung sieht, über die Massen überreiches ewiges Gesicht von Herrlichkeit. Elberfelder übersetzt den Vers mit überreich. Also wenn wir das vergleichen, du bist nicht mehr arm oder bist nicht arm, du bist nicht Mittelstand, du bist nicht reich, sondern du bist überreich.
überreich, was du hast, wenn du mit Jesus unterwegs bist. Die grösste Belohnung, die dir je gegeben wäre, überreich, mit Christus in der Ewigkeit. Hey, da kannst du jedes Lied für das auf dich nehmen. Keine Frage, kein Problem. Da müssen wir nicht mehr ein Chamäleon sein, das uns jeder Situation anpasst. Da können wir zu Jesus stehen, vorwärts gehen. Römer 8. Wenn wir aber Kinder Gottes sind, dazu gehört allerdings, dass wir jetzt mit ihm leiden. Dann werden wir auch an seiner Herrlichkeit teilhaben. Mit ihm teilhaben, der Herrlichkeit. Wunderbar. Da spielt unser Bankkonto keine Rolle mehr. Die Trophäen, die wir ab und zu anschauen, die wir noch haben, die Diplome, das zählt alles nicht mehr. Herrlichkeit mit Jesus in Ewigkeit. Etwas Wunderbares. Das tut uns die lebte Leiden nicht mehr zu tun. Und der fünfte und letzte Punkt, Gott treu bleiben. Vers 19. Wer nach Gottes Willen leiden muss, das heisst, nach Gottes Willen. Nach Gottes Willen leiden, sage nicht ich, dass wir so leiden, sagt nicht der Petrus, Gott, nach Gottes Willen leiden. Das ist einfach ein Teil vom Leben. Gott ist mehr interessiert an deinem Charakter als an irgendetwas anderem. Nicht an deinem Komfort, nicht, dass es dir gut geht, sondern an deinem Charakter, an deinen Werten, die sich auswirken im Charakter und in deinem Benehmen. Es gibt gewisse Bewegungen, und die gibt es gerne wieder. Manchmal kommen sie mehr auf und dann verschwinden sie wieder. Die einen sagen, Gott will, dass du reich bist. Gott will, dass du gesund bist. Gott will, dass du geheilt bist. Gott will, dass jedes von deinen Gebeten beantwortet wird, dass du überkommst, was du dafür bittest. Du solltest nie Probleme haben. Wenn du das nicht hast, dann genügt die Glaube nicht. Das ist einfach falsch. Das stimmt nicht. Leute, die das sagen können, die den 1. Petrusbrief noch nie gelesen haben. Ich müsste den 1. Petrusbrief durchlesen. Dann siehst du, Leiden gehört zum Alltag des Christen. Da kommen wir nicht drum herum. Sicher haben wir eine gute Woche, wo alles herrlich und glorisch ist. Aber es gibt die anderen Tage auch. Und er sieht, es geht darum, dass wir treu sind in den schwierigen Situationen. Wenn letzte Nacht oder gestern Abend in der Nachricht gekommen wäre, ab sofort gibt es keine christlichen Versammlungen mehr. Wenn die Regierung von Haus zu Haus gegangen wäre mit Boten und hat über Lautsprecher verkünden, ab sofort gibt es keine christlichen Versammlungen mehr, wir erlauben das nicht mehr. Wärst du heute Morgen da oder nicht? Wärst du da oder nicht? Du musst für dich selber beantworten. Wenn das so wäre, dass so ein Gesetz über Nacht eingesetzt wird, würden deine Nachbarn, könnten sie dich überführen anhand von deinen Taten, anhand von deinen Werten, anhand von deinem Lebensstil, wie du dich benommen hast in den vergangenen 5 oder 10 Jahren, könnten sie dich überführen, dass du in die Kiste kommst? Oder nicht? Würden sie dich nicht erkennen als Christ? Weil du dich schämst. Weil du dich schämst, sie in deinen Hauskreis einzuladen. Weil du dich schämst, sie in Gottesdienst einzuladen. Der Josef hat sich auch geschämt am Anfang. Aber er ist nachher Maria treu geblieben. Ist er treu gewesen. Hat mit ihr den ganzen Weg gegangen. Und das hat Segen gebrungen. Segen in die Gesellschaft bis zum heutigen Tag, weil er und seine Frau treu gewesen. Treue. Wissen deiner Kinder, wissen deine Eltern, was du für christliche Werte hast? Deine Kollegen, kennen sie deine ethischen Werte, wo du stehst? Oder wird das unter den Tisch gewischt bei dir? Zusammenfassend, Römer 1, 16. Zu dieser Botschaft bekenne ich mich offen und ohne mich zu schämen, denn das Evangelium ist die Kraft Gottes, die jedem, der glaubt, Rettung bringt. Es gilt für jeden Menschen. Ich lese Neues. Zu dieser Botschaft bekenne ich mich offen und ohne mich zu schämen. Denn das Evangelium ist die Kraft Gottes, die jeden, der glaubt, Rettung bringt. Das gilt für jeden Menschen. Auch für die, die ohne deine christlichen Werte noch kommunizieren. Wir beten miteinander. Himmlischer Vater, mir wieder danke, dass du deinen Sohn auf die Welt geschickt hast. Wieder danke für dein Dasein, für deine Gegenwart. Wir loben und preisen für die Beispiele, die wir sehen in der Bibel sehen und Christen, die vor uns gegangen sind, die dir treu waren. Und hilf uns, dass auch wir dir treu sein können. Hilf uns, die Werte, die wir kennen, zu leben. Frisch, fröhlich zu leben. Vorwärts zu gehen, dir zu dienen. Nach deinem Wort, gib uns den Mut, weiterzugeben, von was wir dir erlebt haben. Ein Zeugnis, wo du unser Gebet erhört hast, wo du uns geleitet hast, durchgeholfen hast. Herr, gib uns den Mut, andere, die dich noch nicht kennen, in unseren Hauskreis oder was immer für eine Gruppe einzuladen, in Gottesdienst einzuladen, mitzunehmen. Herr, damit du sie die christlichen Werte können aufnehmen in ihrem Leben und mit dir in eine lebendige Beziehung eintreten. Danke dir vielmals. Gerade in dieser Adventszeit, gib uns den Mut, Kontakt aufzunehmen mit Leuten, die wir vielleicht ein bisschen abgeschrieben haben, wo wir nicht mehr Kontakt gesucht haben, bewusst wieder sein anfangen, lieben, ihn anfangen, dienen, dass du verherrlicht wirst, Herr Jesus. Danke, dass wir frei dürfen Gottesdienst feiern. Frei dürfen versammeln, daheim, in der Stube oder wo immer. Unter deinem Wort. Schaff an uns und vergib uns, wo wir dir nicht treu waren. Danke dir dafür, Herr. Amen.